In Brattendorf gibt es ein Ausflugslokal. Die Speisekarte ist mit eisernen Kreuzen dekoriert. Die Preise vieler Gerichte enden auf 88,88. Für die es nicht wissen, Heil Hitler. Der Gastwirt, Autor des Kochbuchs, die 88 besten Fleischgerichte, plant jetzt auf dem Spielplatz sogar einen Wehrmachtspanzer aufzustellen. Und nichts passiert.
Der Antisemitismus ruht manchmal in der sichtbaren Form. Der ist aber immer da. Und der Antisemitismus war immer, wie er sich entwickelt hat, auch immer ein separatistischer. Jüdinnen und Juden waren dieser Demokratie nicht mitgedacht.
Um Ihre Frage mal direkt zu beantworten, ob ich sicher bin, dass die Demokratie in Deutschland auch in 5 Jahren noch besteht, muss ich leider sagen, und das hätte ich vor wenigen Jahren noch nicht für möglich gehalten. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Wenn man auch in die Geschichte schaut, nicht nur die Nazis selber waren das Problem, sondern die mitgelaufen sind. Und ich glaube, wenn wir darauf achten, dass wir keine Gesellschaft werden aus Mitläufern, dann haben wir schon ein großes Problem. Also dann können wir auch dem, ja, dann können wir dagegenhalten.
Herzlich willkommen zum SWR Demokratieforum. Mein Name ist Michel Friedmann, ich bin Publizist, Philosoph, Buchautor, aber vor allen Dingen bin ich Mensch und überzeugter Demokrat. Im SWR Demokratieforum habe ich immer spannende, inspirierende Gäste, mit denen ich nachdenke und, das gehört auch zur Demokratie, streite. Unser Thema heute lautet die verunsicherte Gesellschaft, Gewalt, Angst und der Ruf nach Ordnung. Auf dem Podium sitze ich mit Andreas Zick, Professor für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, mit der Journalistin Julia Ruß und mit Georg Mayer, SPD-Innenminister von Thüringen. Außerdem sind Hunderte von Menschen jeden Alters hier im Saal, die sich für die Demokratie und die demokratische Streitkultur genauso zu interessieren scheinen wie ich. Kriminalstatistik sagt uns, Kriminalität in Deutschland ist rückläufig. Trotzdem fühlt die Mehrheit der Deutschen das Gegenteil. Sie haben Angst, Straßen, Parks, Bahnhöfe, ein großes Thema. Verkehrsmittel sind nicht mehr sicher. Fakten überzeugen anscheinend nicht mehr, auch in diesem Bereich?
Nein, das war schon immer so. Gerade wenn es um Kriminalität geht, wenn es um politische Themen geht, ich nenne mal das Thema Migration, wenn es um das Thema Klimawandel geht, dann spielt die subjektive Einschätzung eine massiv große Rolle. Eine massiv große Rolle. Diese subjektive Einschätzung spielt auch eine massiv große Rolle bei der allgemeinen Einschätzung, lebe ich überhaupt noch in einer sicheren Gesellschaft? A, haben wir massiv viele Möglichkeiten, uns verunsichern zu lassen. Ja, also sie kriegen mit Unsicherheitsinformationen viel mehr Aufmerksamkeit. Und ich sauge diese Unsicherheitsinformationen in sozialen Medien und so weiter auf. Die Frage ist nicht, für mich nicht unbedingt, wie sicher oder unsicher fühlen sich die Menschen und dann kriege ich die Information, sie fühlen sich sicher und dann läuft alles, sondern die Frage ist, wie navigieren wir eigentlich diese Verunsicherung?
Wie navigieren die Medien die Verunsicherung? Es ist kein Geheimnis, schlechte Nachrichten verkaufen sich exzellent. Gute Nachrichten langweilen Menschen. Die Polarisierung ist im Journalismus auch angekommen. Man merkt, die Überschriften sind härter geworden. Also dieses Gefühl, welche Verantwortung tragen dafür auch Medien?
Ja, also eine Sache noch, eine Anmerkung jetzt zu Ihrem Statement. Man kann schon sagen, dass die Kriminalität zurückgegangen ist. Die Frage ist halt nur, wie stark wäre sie zurückgegangen, wenn es keine Migration, keine illegale Migration gegeben hätte seit 2015. Und was jetzt zum Beispiel auch aufgefallen ist, zum Beispiel bei der letzten Kriminalstatistik, die Sexualdelikte sind sehr, sehr stark gestiegen. Das hat alle möglichen Gründe, auch weil die Frauen mehr anzeigen. Aber es kommt nicht von ungefähr, dass man nachts am Bahnhof vielleicht mehr Angst hat. Und das sollte man nicht vernachlässigen, weil ich glaube, dass wenn man wenn man da genau hinschaut, wer welche Delikte begeht und wie hoch da auch nun mal Menschen sind ohne deutschen Pass, dann sieht man da eine starke Überproportionalität. Und das finde ich, darf einfach nicht verschwiegen werden, beziehungsweise muss es berichten, weil ich glaube, nur dann wird man auch solche populistischen Parteien stellen können wie die AfD. Wenn man es nicht berichtet oder wenn man dazu zu nachgiebig ist.
Ich kenne einige Medienhäuser, die das nur berichten.
Die letzten Jahre, zumindest seit 2015, es hat sich einiges gebessert dahingehend, aber man hat es unterm Teppich gehalten, dass man Dinge nicht sehen wollte.
In welchem Sinne hat sich das gebessert? Also dieses Medienhaus, das ich meine, hat Jahrzehnte immer sehr konsequent darüber berichtet. Da, bei denen braucht man sich nichts mehr zu verbessern. Nur interessant, Herr Mayer, ist, da ist ja ein Vorwurf drin. Es heißt, die Kriminalstatistik zeigt gute Zahlen, aber in Wirklichkeit trifft sie nicht den Nerv, wenn ich das verstanden habe, der Leute, nämlich zu differenzieren. Sie sagt Migration und Migrationskriminalität verunsichere. Darf ich Sie was fragen? Glauben Sie, dass Migrationskriminalität die Menschen mehr verunsichert als deutsche Kriminalität?
Tatsächlich, der einfache Gedanke ist, wenn diese Leute nicht hierher gekommen wären, dann wäre es auch nicht passiert.
Aber Sie wissen doch, dass Deutschland kein Paradies der gefängnisleeren Zellen war, bevor Ausländer nach Deutschland kamen.
Das habe ich auch nicht, also das ist mir auch wichtig, das habe ich nicht gesagt. Natürlich gibt es genauso viele Übergriffe, wenn es jetzt um Sexual, oder es gibt viele Übergriffe auch von Deutschen oder von Menschen auch mit, sagen wir, bio-deutschem Hintergrund, weil mittlerweile muss man ja fast schon so genau sagen, sein, um das auch noch dazu zu sagen. Aber trotzdem ist das Unsicherheitsgefühl da und manchmal ist es nur ein Gefühl, aber manchmal ist es eben auch Realität. Und was mich immer stört, ist, dass dann oft so ein bisschen Vorwurf in der Nachfrage liegt von wegen, ja, hier ist doch auch noch nichts passiert. Und das ist der Grund, warum man da keine Angst haben dürfte. Und das finde ich wirklich fatal.
Ich habe Angst vor jeder Kriminalität. Ja. Von wo kommt, Herr Mayer? Sie sind ein Innenminister und Sie sollen uns ja alle schützen. Sie machen das in Thüringen. Was ist an dieser Analyse dran?
Also man muss wirklich sehr sorgfältig mit Kriminalitätsstatistik umgehen. Sie erklärt sich nicht sofort. Und tatsächlich ist es so, dass wir im Bereich der Zuwanderer eine erhöhte Kriminalität feststellen. Auch im Bereich der Sexualdelikte, das ist so, auch im Bereich der Gewaltkriminalität. Aber wenn man dann genauer hinguckt, gibt es einige Erklärungsmuster, die uns da auch weiterhelfen. Und deshalb ist es definitiv falsch, einfach platt zu sagen, an dem Unsicherheitsgefühl, statistisch nachweisbar, sind die Migranten schuld. Es sind sehr viele junge Männer ins Land gekommen. Das ist ein Fakt. Und in dieser Alterskohorte bei jungen Männern ist Kriminalität auch bei Deutschen überdurchschnittlich ausgeprägt. Das heißt, schon allein dadurch ergibt sich ein Effekt, der dazu führt, dass Ausländer, sage ich mal, Migranten häufiger kriminell sind. Aber diese Entwicklung verändert sich gerade. Die gefühlte Unsicherheit ist tatsächlich höher. Ich glaube, dass es sehr viel mit den sozialen Medien zu tun hat und wie sich Menschen heutzutage informieren.
Ich würde gerne Zick noch mal fragen. Menschen erleben kaum unmittelbar Kriminalität. Also unmittelbar gibt es eine hohe Statistik von Einbrüchen und. Aber die klassische Gewaltkriminalität ist eine, die, wenn man die Opferzahlen nimmt, relativ noch in einem Bereich sind, der jetzt nicht Massenopferzahlen sind. Und trotzdem ist der öffentliche Raum in der Wahrnehmung ein Raum, in dem sich Menschen nicht sicher fühlen. Ist das auch nur ein Gefühl? Oder würden Sie sagen, da sind Erfahrungen, subkutane Erfahrungen, also man läuft durch eine Fußgängerzone, man erlebt übrigens auch Armut in diesen Fußgängerzonen, das macht viele Menschen Angst, anstatt zu helfen, haben sie halt Angst. Man erlebt in der Tat auch jugendliche Gruppen, und zwar Deutsche wie andere. Also gibt es da etwas, was im öffentlichen Raum stattfindet, das nicht unbedingt Gewalt ist, aber so eine Atmosphäre schafft und die Politik versagt, ich sage wirklich versagt, diesen öffentlichen Raum sicherer zu gestalten?
Naja, absolut. Also es kann nicht sein, dass wir immer wieder bei den gleichen Debatten stehen bleiben. Wir lesen diese Kriminalstatistik, jetzt erwischen Sie mich als Forscher, ich habe viel mehr Zeit. Und mich interessiert die Kriminalstatistik und dann frage ich nach der Dunkelziffer und dann frage ich nach den Faktoren, die es erklären können. Sind es die Männlichkeitsbilder, sind es kulturelle Prägungen, sind es soziale Umstände und. Immer mit dem Blick. Die Gewaltanalyse muss einhergehen mit einer besseren Gewaltprävention und mit einer besseren Intervention. Was man machen muss, ist die öffentlichen Räume dann anders gestalten.
Verstanden.
Zweitens, bei der Prävention nicht darauf bauen. Und das ist auch für die Demokratie eine Zerreißprobe, dass wenn wir über die Fragen der Gewalt reden, und die meiste Gewalt passiert im privaten Bereich, also wenn die Kriminalstatistik mal genau reingucken, dann können wir uns auch die Frage stellen, was ist eigentlich mit den Deutschen los?
Ja, also Gewalt gegen Frauen,
im
Gewalt
privaten
gegen
Bereich.
Kinder.
Wir haben vorurteilsbasierte Hasstaten, wir haben Menschen, die sich nicht mehr durch die Räume bewegen, weil sie Angst davor haben, von irgendwem, von unterschiedlichsten Gruppen in ihrer Freiheit eingeschränkt zu werden und so fort. Ich muss es schon dann ernst nehmen und da nicht stehen bleiben, deswegen sage ich Navigation.
In der Gesellschaft, jedenfalls Teilen, man sollte nie die Gesellschaft, gibt es nicht, in Teilen der Gesellschaft, da ist die Frage auch wieder, sind das die lauten Teile der Gesellschaft, herrscht die Meinung vor, was Politik, Verwaltung und Staat erklären und bieten, ist nicht lösungsüberzeugend. Anna Bindler, eine Kollegin, Professorin am DIW in Potsdam, kommt zu dem Schluss, ich zitiere, Kriminalitätsfurcht nimmt in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen zu, unabhängig vom tatsächlichen Kriminalitätsaufkommen, und soziale Ungleichheit verstärkt dieses Gefühl. Versagen Sie?
Gute Frage. Man muss das Thema tatsächlich in seiner ganzen Komplexität angehen und betrachten. Tatsächlich bin ich bin Innenminister, ich bin für die Sicherheit in Thüringen verantwortlich. Ich kann behaupten,
da wählen ja ganz besonders viele Leute eine Partei, die ihnen Sicherheit verspricht. Also müssen in Thüringen doch sehr viele Leute der Meinung sein, dass sie mit ihrer Regierung und ihrem Job die Sicherheit nicht ausreichend.
Da kommen wir zu den Widersprüchen und dann kommen wir gleich vielleicht auch mal auf die Ursachen, wo die herkommen. Tatsächlich ist Thüringen eines der sichersten Bundesländer in Deutschland. Unsere Polizei arbeitet hervorragend, hat eine der höchsten Aufklärungsquoten.
Aber auch der Rassismus ist bei Ihnen hoch, obwohl sehr wenige Ausländer in Thüringen leben.
Wenn wir über Kriminalitätsphänomene in Thüringen reden, dann gibt es das Thema häusliche Gewalt. Partnerschaftliche Gewalt ist eines, wo gerade eine Veränderung stattfindet, wo viele Frauen, oft sind es ja Frauen, die Betroffenen, sich jetzt häufiger zu Wort melden und Dinge auch zur Anzeige bringen. Man nennt das Dunkelfeld wird aufgehellt und dadurch steigt die Kriminalität, von der ich vorher nichts wusste. Aber wir haben natürlich auch zahlreiche rassistische Übergriffe. Mitten in der Landeshauptstadt in Thüringen, in der Straßenbahn, werden Menschen, die nach äußerem Anschein eben keine Deutschen sind,
das heißt, Westdeutsche werden bald geschlagen. Herr Höcke hat ja gesagt, Westdeutsche sind keine Deutsche, sondern Amerikanisierte. Nur Ostdeutsche sind Deutsche. Muss ich jetzt Angst haben als Westdeutscher bei Ihnen in Thüringen?
Man muss die Mechanismen verstehen. Tatsächlich gibt es auch immer mal wieder Aufreger. Es gibt Kriminalfälle, die irgendwie durch die Decke gehen, weil sie medial auch eine große Aufmerksamkeit bekommen, aus verschiedenen Gründen. Und dann stürzen sich natürlich die Populisten drauf, weil das ist deren Handwerk. Ängste, die natürlich sind. Angst ist etwas, Angst vor Kriminalität ist ein Urempfinden, was wir haben. Und das kann sehr leicht getriggert werden, indem man diese Ängste durch eine Kommunikation, dass draußen alles unsicher geworden ist, einzelne Beispiele rauspickt und sagt, das gilt für euch alle. Im hintersten Tal im Thüringer Wald ist das so gefährlich und könnt nicht mehr auf die Straße gehen. Das ist das Handwerk der Populisten. Ja, dann werden sofort Schuldige benannt. Natürlich sind es Migrantinnen und Migranten. Also lassen wir mal die weibliche Form weg. Es handelt sich dann vorwiegend um Messermänner. Und das führt natürlich dazu, dass diese Ängste verstärkt werden. Und dann kommen sie mit einfachen Lösungen um die Ecke, so nach dem Motto, alle rausschmeißen, alle Ausländer raus. Und das sind diese Wirkungszusammenhänge. Das Geschäft der Populisten beruht darauf. Ein ganz einfaches Mittel ist, um die gefühlte Sicherheit zu verbessern, tatsächlich mehr Polizei in der Öffentlichkeit. Das alleine reicht auch nicht aus. Es gibt noch viele andere Themen, das würde jetzt ein bisschen meinen Redebeitrag sprengen.
Entschuldigung, Frau Ruß, hätte ich jetzt gerne eine Frage gestellt in diesem Zusammenhang. Wir haben eine Antwort gehört. Ein großes Motiv, sich von der Politik abzuwenden, ich rede von der demokratischen Politik, ist immer wieder das Narrativ, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Wir können erzählen, wir können uns beklagen, wir können etwas beschreiben, aber die demokratischen Parteien hören uns nicht zu. Also viele fühlen sich nicht gesehen, viele fühlen sich nicht gehört. Zu Recht.
Ja, also wenn man sich ja anschaut, was die letzten Jahre passiert ist politisch, wir haben eine Brandmauer gegenüber der AfD aufgebaut und haben
gedacht,
die ist
nicht aufgebaut, weil sie in Thüringen zerstört wurde, als Herr Kemmerich von der FDP mit CDU und AfD-Stimmen gebaut wurde. Jeder CDUler, der was erzählt von Brandmauer, muss sich nur an Thüringen erinnern. Ja, die gibt's nicht.
Ich weiß, dass ich wahrscheinlich mit Ihnen da überhaupt nicht einer Meinung bin, Sie sind zu Recht aus der CDU ausgetreten, nachdem die CDU mit AfD-Stimmen eine Mehrheit für ein Vorhaben erlangt hat im Bundestag. Ich damals habe das gefeiert, weil ich mir dachte, endlich befreit man sich von der linken Geiselhaft.
Und geht in die antidemokratische Zusammenarbeit.
Es geht darum,
darf ich nur fragen, weil das muss man dann... Nein, das ist journalistisch. Wenn Sie von der linken Geiselhaft sprechen, welcher Partei sprechen Sie oder Parteien?
Ja, von allen Parteien, die links der Mitte sich befinden. Grüne und SPD und Linkspartei, /BSW.
Aber soweit ich weiß, hat doch die CDU einen Beschluss gefasst, weder Linke noch AfD.
Richtig.
Also geiselhaft jetzt, da müssen wir reden, weil sowas wird dann so in den Raum geworfen. Und da bin ich nur mit meiner journalistischen Neugierde unersättlich. Was meinen Sie eigentlich?
Ich kann nur das wiederholen, was eigentlich auch schon sehr stark debattiert wurde. Also es geht darum, was man inhaltlich will, politisch. Also wenn man die Migration begrenzen will, zum Beispiel, oder andere Vorhaben haben hat. Und die AfD macht einen sinnvollen Vorschlag. Er mag überhaupt nicht undemokratisch sein, man kann sich den Antrag durchlesen und dass man dann immer noch sagt, man stimmt da nicht zu. In dem Fall war es ja ein Antrag der CDU.
Ist die AfD noch eine demokratische Partei wie alle
nicht
anderen?
Nicht in Gänze, aber sie wurde nun mal ins Parlament gewählt.
Ihre Meinung würde ich gerne hören. Ist die AfD eine demokratische Partei oder eine nicht demokratische Partei?
Ich persönlich würde sie nicht wählen, das habe ich oft genug betont, aber wir sehen nun mal gerade die Umfragen und dass wir eventuell in Sachsen-Anhalt eine Alleinregierung bekommen können.
Und da kann man nicht einfach so drüber hinweggehen. Nein, hier ist das wichtig und wir sollten jetzt auch wirklich alle einsteigen. Seien Sie mir nicht böse, ich bin ja dankbar für Ihre Stichworte. Wenn die AfD antidemokratisch ist, dann bleibt sie auch, wenn sie demokratisch gewählt wird, eine antidemokratische Partei. Ist das richtig? Wenn also eine Partei und das Programm, steht doch da. Also
ja, aber was ist die Lösung
Rechtsstaat
für das Dilemma?
Moment. Ich lasse Sie dann wirklich gerne antworten. Nur wir können da nicht drum wegrennen. Sie haben das Stichwort ja selbst gesagt, seit ein paar Wochen. Der Rechtsstaat soll verändert werden. Die Pressefreiheit, Ihre und meine, soll eingeschränkt werden. Die Kulturfreiheit, die Bildung soll deutsch werden, whatever this is. Die Polizei, selbst das Beamtenrecht soll mit Füßen getreten werden, stellt sich doch für mich nur eine Frage. Selbst wenn eine solche Partei auf der parteialltäglichen Ebene einen guten Vorschlag hat, bleibt das doch vergiftet, weil dieser Vorschlag letztendlich eine andere Republik meint, als die, von der ich ausgehe und hoffe, dass wir sie meinen.
Die Frage ist halt, haben die letzten Jahre wirklich so gut funktioniert mit der Brandmauer? Das muss man sich jetzt ehrlich fragen. Also ich war am Anfang auch überzeugt davon, da war die AfD auch noch klein genug, ein paar Prozent im Bundestag oder in den Landtagen, da kann man drüber hinweggehen und auch die Wähler können jetzt nicht unbedingt sagen, ihr müsst mit denen unbedingt koalieren. Jetzt sieht man, die AfD steuert auf 30% zu, die CDU verkleinert sich immer weiter. Und die SPD ist auch nur noch 5% plus X. Das bedeutet, vielleicht muss man sich hinterfragen, war die Strategie so richtig in den letzten Jahren? Und da muss ich sagen, vielleicht haben wir das Gegenteil gemacht, von dem was schlau gewesen wäre. Wir haben sie versucht, irgendwie abzuschotten von allem anderen. Und deswegen haben auch so, das ist meine Überzeugung, dass viele Menschen gerade das Vertrauen deshalb in die Demokratie verloren haben, weil sie glauben, ihre Stimme zählt gar nicht mehr. Die da oben machen doch eh, was sie wollen.
Ist es nicht umgekehrt, Herr Zick, dass sich alle demokratischen Parteien inhaltlich der AfD genähert haben und die Leute dann zu Recht sagen, dann das Original. Und so schlimm kann es ja nicht sein, wenn auch andere Parteien Ähnliches sagen, wie wir sagen.
Also ich glaube tatsächlich, es gibt beide Bewegungen, das sehen wir auch in den Studien seit vielen Jahren. Es gibt diese Normalisierung die Art und Weise, wie wir über Migration reden, in einer Zeit, wo wir wahrscheinlich viel mehr Migration brauchen, um überhaupt noch das Land
aufrecht zu halten. Aber die richtige Migration. Es geht, also wenn ich über Migration rede, rede ich
aber
über die illegale Migration.
Aber die richtige Migration wird doch auch nicht.
Naja, Fachkräfte, naja, absolut aber dafür, aber es ist ein Unterschied.
Die Art und Weise, wie dann in einem Wahlkampf in den Ländern nur über das Thema illegale Migration gesprochen wird. Illegale Migration ist illegale Migration. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wenn ich dann reingucke in die Parteiprogramme, dann geht es um die Frage der Herstellung eines Rechtsstaates. Darum geht es aber gar nicht. Sondern es geht um illegale Migration, die pass pro toto für die gesamte Migration, für die Misere und so weiter stehen kann. Und da geht es darum. Die Frage ist nicht, ob eine Partei wird nicht unbedingt demokratischer, dadurch, dass viele diese Partei wählen. Da haben wir die Partei, da haben wir die Wahlen, da haben wir den demokratischen Prozess. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, da zu differenzieren und nochmal klarzumachen, es geht im Kern um diese Frage, vertritt eine politische Partei, das betrifft jede Partei in Deutschland, bestimmte demokratische Grundnormen und Werte, die insgesamt eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft in Vielfalt repräsentiert. Das heißt, ist diese Partei auch hinreichend tolerant? Oder hat sie die Idee einer homogenen Nation, die unterscheidet, die gehören dahin und die gehören nicht dazu? Und das ist dann die entscheidende Lackmusfrage.
Und damit komme ich jetzt doch wieder zu Ihnen, lieber Herr Mayer. Schaut man sich die Politik der demokratischen Parteien an, auch übrigens mit den Entscheidungen, was illegale Migration angeht, haben sich ja diese Koalition, aber auch selbst die Ampel bereits sehr bewegt. Das Ergebnis ist ja, dass die Zahlen der illegalen Einwanderung nach allen Erkenntnissen deutlich gesunken ist. Und es gab ja mal auch da so ein Stichwort. Also wenn wir das hinbekommen, also wenn diese illegale Migration sinkt, dann sinkt direkt proportional auch die Wählerschaft der AfD. Pustekuchen, sie sinkt und die AfD steigt. Was hat denn Ihre Partei überhaupt anzubieten? In ein paar Wochen könnte zum ersten Mal eine Partei, die ganz offen demokratische Grundrechte ablehnt und in der mindestens hellbraune Partikel aus der schlimmsten Zeit der deutschen Geschichte auch enthalten sind, eine Regierungsfunktion nehmen und wir reden über das heiße Wetter.
Das wäre ein Problem, das sage ich ganz offen.
Ja, aber woher
Sie haben vorhin gefragt, und darauf will ich auch noch antworten, ob ich der Meinung bin, dass die AfD eine demokratische Partei ist. Klare Antwort, nein. Die AfD ist eine völkisch-nationalistische Bewegung im Gewand einer Partei. Sie kommt als Partei daher. Was heißt völkisch? Völkisches Gedankengut besagt, es gibt das Staatsvolk und das definiert man ethnisch-kulturell. Und wer nicht in diesen Begriff reinpasst, also in die deutsche Ethnie, was auch immer das ist, der genießt nicht die vollen Rechte wie derjenige, der da reinpasst. Also sie teilt Menschen in Wertigkeiten ein und das ist ganz klar ein Verstoß gegen das Grundgesetz, gegen Artikel 1 der Menschenwürde. Und wenn Sie mich fragen, Sie haben eben angespielt auch auf das Thema Migrationszahlen gehen runter, warum gehen jetzt die Umfragewerte der AfD nicht auch runter? Weil ja viele den Ansatz vertreten, man muss sie einfach durch gute Politik wegregieren. Ja, das schließe ich gar nicht aus. Natürlich kann man die AfD auch bekämpfen, indem man gute Politik macht. Das ist vollkommen klar. Na,
das wäre für mich eigentlich der Grundzustand und nicht, weil die AfD stark oder schwach ist.
Die wollen die Demokratie von innen kaputt machen, aushöhlen. Und ich erlebe das, und das muss ich leider so sagen, im Thüringer Landtag quasi jeden Monat. Auch übermorgen ist wieder eine Landtagssitzung. Ich weiß schon, was da wieder geschieht. Die haben dort eine Sperrminorität in Thüringen. Das heißt, sie haben mehr als ein Drittel der Stimmen und können natürlich da demokratische Prozesse wunderbar blockieren. Es gibt noch andere Dinge, wo man
das
nachvollziehen
kann. Aber
auch das
gehört zur Demokratie dazu, diese Sperrminorität. Also
Natürlich, wenn das aber systematisch so angewandt wird, dass demokratische Rechte genutzt werden, um der Demokratie zu schaden, dann ist das problematisch.
Nun ist aber, ich muss es noch mal sagen, morgen eine Wahl, die die Republik wieder verändert, weil zum ersten Mal die AfD dann in die Exekutive kommt und damit auch in die Bundespolitik mit dem Bundesrat. Ich möchte noch mal fragen, Sie sind so lange schon in der Politik und Thüringen ist ja eines der Hotspots dieser Entwicklung. Ich möchte wissen, ja, wie ist das denn passiert, lieber Herr Mayer?
Ja, lieber Herr Friedmann, Sie haben es ja eben auch schon ausgeführt, was der Charakter der AfD wird ja auch noch mal deutlich. Die stellen ja auch Fallen. Das Beste war ja das Beispiel mit der Wahl von Kemmerich. Die haben bei der entscheidenden Wahl, beim entscheidenden Wahlgang des Ministerpräsidenten einen eigenen Kandidaten aufgestellt und haben den dann nicht gewählt, sondern haben Kemmerich gewählt. Und so kam er an die Macht. Und solange demokratische Parteien dann auch, sag ich mal, diesen Fehler machen, denen auf den Leim zu gehen, ja, haben wir ein Problem in Deutschland. Das Thema, warum rechtspopulistische Parteien momentan Konjunktur haben, das gibt es ja nicht nur in Deutschland. Allerdings in Deutschland gibt es eine Ausnahme. Nur in Deutschland gibt es diese völkische rechtspopulistische Partei. Wir haben Erfahrungen gemacht mit völkischem Gedankengut. Und deshalb gerne Applaus. Deshalb steht ja, wenn ich das noch sagen darf, in unserem Grundgesetz auch etwas drin, was aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus resultiert, die wehrhafte Demokratie bis hin zum Parteienverbot.
Sind Sie dafür?
Ich bin dafür. Natürlich, kein Geheimnis.
Wer meiner Gäste ist dagegen?
Aber Herr Friedmann, ich muss das, weil wir jetzt in der Öffentlichkeit sind, ich muss das präzisieren. Ich bin nicht dafür, die AfD zu verbieten, das steht mir gar nicht zu. Ich bin nämlich nicht Bundesverfassungsrichter. Ich bin dafür, dass ein Verfahren, was in unserem Grundgesetz angelegt ist, verdammt nochmal dann auch zur Anwendung kommt, wenn es darum geht, diese Demokratie zu bewahren. Und sie ist in Gefahr. Artikel 21, warum steht der im Grundgesetz? Carlo Schmid hat gesagt, einer der Väter des Grundgesetzes, man muss den Mut haben zur Intoleranz denjenigen gegenüber, die die Toleranz nutzen werden, um unsere Demokratie zu zerstören.
Bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt, und da zitiere ich schon, was Frau Ruß kritisch angemerkt hat, bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt könnte die SPD an der 5%-Klausel scheitern. Mhm. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die CDU nebbig bei um die 10%. Dass die Zahlen für die AfD hoch sind, ist nicht erläuterungsbedürftig. Kann man heute noch sicher sein, dass die Bundesrepublik Deutschland in 5 oder 8 Jahren noch ein freies, demokratisches Land sein wird?
Also diese Demokratie, so wie wir sie meinen, mal gehabt zu haben, wird sich verändern. Die wird anders sein. Es gibt nicht die Demokratie. Demokratie ist ständig in einem Prozess. Was bekommen wir, eine libertär-autoritäre Demokratie? Wo die Menschen
von Rechtsextremisten und Antidemokraten der AfD mitgeführt.
Durchdrungen von einer Idee der autoritären Führung, des Lieferns von Sicherheit, der Selektion von Menschen.
Ist die Demokratie und die Freiheit dann noch da oder nicht?
So wie wir sie jetzt haben, nein.
Gut, endlich. Zustand befindet sich unsere Demokratie. Könnte sie sich so verändern, dass sie in 5 bis 10 Jahren nicht mehr wirksam ist? Weil das verunsichert zum Beispiel mich. Wir reden dauernd über die Verunsicherung der Bürger wegen Illegalen, wegen Fremden, wegen Juden, wegen Schwulen. Mich verunsichert Herr Höcke, wenn ich das mal sagen darf.
Mich auch. Mich auch.
Und deswegen meine Frage. Jetzt sind Sie dran.
Ich verstehe sehr stark die Sorge davor, was passiert, wenn die AfD an die Macht gelangt. Jetzt im Landtag, in den Landtagen oder auch sogar im Bundestag. Ich habe aber genauso Angst, ehrlich gesagt, vor dieser Forderung, dass man die AfD verbieten sollte. Weil ich mich dann fragen würde, ob wir wirklich noch in der Demokratie leben. Eine Partei, die 30% hat, die so viele Wählerstimmen einsammelt. Das wirkt dann so, als würde zum Beispiel auch die SPD sich einfach die Konkurrenz vom Leib halten wollen.
Aber
das ist einfach ein fataler Eindruck.
Sie wissen, dass die Verfassung sogar mit 51% die demokratischen Institutionen als wehrhafte Demokratie verpflichtet, sie zu retten. Also erst
aber
waren
es
zu
wirkt
wenig,
wie ein sehr illiberales Demokratieverständnis, wenn man die AfD verbietet.
Ich kenne die Prozentdebatte. Ich will neugierig nachfragen. Bei 5% hat man gesagt, sie sind zu klein. Bei 30% sagt man, es ist zu groß.
Das war ein ungünstiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Können Sie mir mal erklären, wie viel Prozent es hätte sein sollen, dass man das Verbotsantrag nimmt?
Also ich halte ein Verbotsverfahren halte ich per se für falsch.
Für falsch, obwohl es in der Verfassung ist.
Weil, also man kann es probieren, aber die Aussicht, dass es gelingt, ist ja sehr, sehr klein.
Woher wissen Sie, was ein Bundesverfassungsgericht erklären wird? Also, sind Sie das Gericht?
Nein, ich nicht, aber das ist meine persönliche Einschätzung. So wie es oft auch besprochen wurde, als die Forderungen aufgekommen sind.
Ja, aber ich höre das ja dauernd. Nur was interessiert mich, ehrlich gesagt, Ihre persönliche Einstellung, wie ein Gericht über diese Frage entscheidet? Ja. Das Schöne an der Demokratie ist, dass wir alle nicht wissen, was passiert, sonst wären wir eine Diktatur. Also alle können Recht oder Unrecht haben, aber das ist doch kein Grund, dass ich als Anwalt überhaupt nicht mehr Klagen einreiche. Da weiß ich nie, was ein Gericht entscheidet.
Aber ich glaube, dass wirklich, dass die Diskussion um dieses AfD-Verbot, auch um das passive Wahlrecht von Herrn Höcke zum Beispiel, dass das, allein das, ganz viele Wähler eben, die eventuell die AfD wählen, sehr aufbringt und deswegen denken ja jetzt erst recht. Ihr wollt mir meine Option nehmen zu wählen. Dann wähle ich die erst recht. Und das ist, also ich glaube, diese Debatten, die bewirken eigentlich immer, dass man in so eine Art, komplette Reaktanz also so eine Protesthaltung sich dann plötzlich wiederfindet. Und ich gestehe, dass ich das selber an mir auch merke, dass ich bei so bestimmten politischen Forderungen oder wie diskutiert wird, da kriege ich auch wirklich ein gewisses Aggressionsgefühl im Bauch und würde oder weiß, dass es bei ganz vielen Menschen so ist und kann das durchaus nachvollziehen. Also deswegen finde ich immer, man kann die AfD verteufeln und alles Mögliche, aber ich finde es sehr wichtig und ich bin auch eigentlich ganz dankbar dafür, dass ich zumindest ein bisschen die Gefühle nachvollziehen kann. Auch wenn von anderen wieder so diskutiert, kommt, das sind ja nur Gefühle, müssen. Aber Politik besteht daraus, auch Gefühle zu kanalisieren.
Wer verteufelt wen? Ja. Aber mich interessiert, Herr Mayer, dann doch auch, wenn die demokratischen Parteien keine Kraft mehr entwickeln, um aus eigener Kraft Mehrheiten zu schaffen, wenn sie also zerbröseln, und das tun sie ja, warum?
Um Ihre Frage mal direkt zu beantworten, ob ich sicher bin, dass die Demokratie in Deutschland auch in 5 Jahren noch besteht, muss ich leider sagen, und das hätte ich vor wenigen Jahren noch nicht für möglich gehalten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist halt die Frage, welche Form von Demokratie, eine libertäre Demokratie mit autoritären Zügen, wie wir sie in Ungarn kennengelernt haben. Also das ist sicherlich etwas, was noch irgendwie Demokratie heißt, aber de facto keine mehr ist. So, das ist ein Szenario. Und ich habe eben schon gesagt, wie hüllt die AfD die Demokratie von innen aus? Sie hat eine Sperrminorität im Thüringer Landtag und blockiert den Richterwahlausschuss.
Diese Kraft ist die Schwäche der demokratischen Parteien. Ein bisschen Selbstkritik?
Nein, natürlich Selbstkritik. Auf jeden Fall. Also ich bin der Letzte, der sagt, wir haben alles richtig gemacht. Gerade die Sozialdemokratie. Man muss sich die Umfragewerte angucken. Das ist nicht alles, was vom Himmel gefallen ist, sondern das ist auch unser eigenes Verschulden. Warum sind wir da gelandet? Da gibt es verschiedene Ansätze, das auch zu erklären, warum wir gerade bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Menschen verloren haben. Haben wir uns zu viel um Identitätspolitik und um andere Themen gekümmert? Haben wir die große Anzahl von Menschen, die jeden Tag hart arbeiten und dieses Land am Laufen halten, ein Stück weit aus dem Blick verloren? Das sind alles Themen, denen müssen wir uns stellen. Aber ich muss leider noch mal kurz auf die AfD zu sprechen kommen. Sehen Sie es mir nach. Ich wollte noch mal kurz auf Sie reagieren, weil Sie sagen, AfD, ein Verbotsverfahren wäre undemokratisch. Es geht auch nicht darum, einen Konkurrenten zu beseitigen. Aber dieses Verfahren ist eine Drohkulisse, das ist in unserer Verfassung angelegt, um der Partei auch vor Augen zu halten. Wenn du diesen Weg weitergehst, dich weiter radikalisierst, wirst du in einem Verbot landen. Besser wäre es, den Kurs zu ändern. Das hieße natürlich auch, dass sich die AfD von Scharfmachern, von Extremisten wie Höcke trennen müsste. Hat diese Partei die Kraft noch? Oder ist diese Partei dominiert von diesem völkischen Flügel?
Die Antwort
Flügel?
Haben Sie doch selbst schon
und die
gegeben.
Die habe ich schon gegeben momentan, aber die AfD hat es immer noch in der Hand, diesen Weg zu gehen.
Gott.
Ich sage, es ist so. Weil ich merke,
bis dahin ist sie an der Regierung, das wissen Sie. Was Sie jetzt sagen, gerade der Kandidat in Sachsen-Anhalt, ist von einer Klarheit seiner Antidemokratie und Vorstellung, wie ein Land ist. Die Kandidaten in Mecklenburg-Vorpommern sind es. Also wir tun jetzt immer noch so, als hätten wir so viel Zeit.
Das macht mir Angst. Ich glaube, da bin ich der klarste Innenminister, der sagt, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Ich will nur aufzeigen, warum es dieses Verfahren gibt und weil es nicht, dass es nicht irgendwie eine Wahlmöglichkeit ist, Artikel 21 anzuwenden oder nicht, weil wir glauben, aus wahltaktischen Gründen, weil dann die Leute beleidigt sind oder aus Trotz dann vielleicht doch die AfD wählen, das kann nicht entscheidend sein. Also es ist ganz wichtig, dass wir dieses Verfahren als Drohkulisse haben.
Gut, ich würde gerne mal in diesem Thema ein Thema herauskristallisieren, nämlich der Judenhass, der in Deutschland explodiert. Die Zahlen werden bedrohlicher. Eigentlich ein neonazi-rechtsextremistisches Thema. Nun ist aber in letzter Zeit auch sichtbar, dass Linksextremisten wie auch radikale Muslime sich mit der AfD ebenfalls an diesem, und das muss man sagen, Thema, die Würde des Menschen, auch des jüdischen Menschen, sollte ja unantastbar sein, reiben. Und ist die AfD wirklich die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland oder gibt es noch andere, die man auch ernst nehmen muss?
Die AfD konnte etwas organisieren. Ein Ressentiment, ein Nationalismus, konnte auch viele unterschiedliche Gruppierungen integrieren.
Antisemitismus, Rassismus, Moment, Schwulenhass, damit wir das mal ein bisschen ausmachen.
Alles das, was wir als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnen, all das. Das heißt, es hat sich entwickelt, so eine Partei entsteht nicht im Nichts, ich lass mir da mal was einfallen, sondern da war vorher was. Und dieses wird politisch organisiert. Und das zu verstehen ist wichtig. Entwicklungen im Antisemitismus haben, der immer da war, der ruht manchmal in der sichtbaren Form. Der ist aber immer da. Jüdinnen und Juden gehörten nicht in, die waren in dieser Demokratie nicht mitgedacht. Zur Not in Krisenzeiten ziehe ich die Antisemitismuskarte und sage, eigentlich gehört ihr ja gar nicht zum Volk. Und deswegen dieses Wehret den Anfängen und nie wieder ist eine schöne Formel, mit der man vielleicht Menschen versucht zu disziplinieren, hat aber historisch im Rückblick nicht funktioniert. Die Juden konnten immer als die bezeichnet werden, die eigentlich nicht zur Gesellschaft gehören. Und jetzt sind wir in Zeiten, wo diese Debatten, das ist Identitätsdebatte, Identitätskämpfe, wo wir in einer Gesellschaft sind, in der wir uns ständig damit beschäftigen, wer gehört eigentlich dazu, wie viel Wertigkeit und so weiter. Und diese Debatten, die entäußern sich dann immer da in dem Ressentiment, was immer schon da war. Und dann kommt der Hass und der Hass kommt von links, der ist in der Mitte, der ist im rechten Spektrum. Wir haben schon relativ früh gesehen, es gibt diese neuen Querfronten, diese Querbewegung. Und die sind immer verbunden mit unserer Idee einer komischen nationalen Identität.
Welcher dieser Teile ist der gefährlichste?
Der gefährlichste Teil für die Demokratie ist immer der enge nationale, der Nationalismus, der von rechts kommt, eine große Gefahr. Die Religion ist immer die Gefahr. Die haben wir jetzt im Bereich des Islamismus. Und jetzt haben wir im Bereich des Linksextremismus haben wir eben auch dann die dritte Säule. Und die gehen zusammen. Und wir sehen jetzt die Demonstrationen, wo die Menschen zusammenstehen, die eigentlich miteinander in einem massiven politischen, ideologischen Konflikt legen würden. Und mittlerweile sind das, und deswegen ist es eigentlich, deswegen gehe ich jetzt mal vor die Zeit von Fluchtzuwanderung, von Pegida und AfD und all dem, was da war. Da gehen wir früh zurück. Und dann sehen wir, es gab immer eine Stabilität. Und diese Stabilität sehe ich darin, dass Jüdinnen und Juden nie tatsächlich richtig ein gleicher Teil in dieser Gesellschaft waren, wie viele, 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 viele andere Gruppen auch.
Wo sehen Sie die größte Gefahr, die größte Angst, die man haben müsste, die größte Verunsicherung, wenn man Bürger dieses Landes ist, nicht nur jüdischer Bürger, in den extremistischen Gruppen ist.
Also die größte Gefahr für unsere Demokratie geht eindeutig derzeit vom Rechtsextremismus aus. Das ist vollkommen klar. Aber mich schockiert auch, was israelbezogenen Antisemitismus angeht. Das kommt ganz klar von links. Und das hat eine Dimension angenommen, dass jüdische Studierende an den Hochschulen, wenn sie die Kippa tragen oder einen Davidstern, wirklich Gefahr laufen müssen, angefeindet zu werden und so weiter. Diese Dimension habe ich nicht kommen sehen. Jüdische Menschen erleben gerade das, wieder alleine dazustehen. Wo sind denn die großen, sag ich mal, auch Solidaritätskundgebungen, die Demonstrationen, die sehr deutlich machen, man kann Israel kritisieren, die israelische Regierung, aber doch bitte nicht diesen israelbezogenen Antisemitismus, der jüdische Menschen wieder an den Rand stellt und sie einfach nicht mehr sich als Teil unserer Gesellschaft fühlen dürfen.
Aber da hat doch vielleicht Herr Zick recht. Ich bin kein Israeli, ich bin Jude.
Ja.
Aber es gibt keine Reaktion der Menschen darauf, um mich zu umarmen, im Sinne von mich zu schützen. Wir kennen das von queeren Menschen, wir kennen das bei schwarzen Menschen. Die Reaktion der anderen auf Hass scheint nicht so richtig vital durch die Decke zu gehen. Warum nicht?
Also das, was mir auffällt, ist, dass wenn die Täter nicht ins Weltbild passen, dass man dann eher geneigt ist und weniger genau hinzuschauen. Und das erleben wir jetzt gerade bei Islamisten, also oftmals einfach zugewanderten Muslimen, die dann sehr viel Judenfeindlichkeit in sich tragen und das halt auch so mit der Muttermilch aufgesogen haben.
Die Nazis und ihre
Nachfahren. Ja, also ich meine, da gibt es auch Leute, die schon gesagt haben vor laufender Kamera, sie finden Hitler toll. Und ich glaube, da muss in den nächsten Jahren müssen wir sehr, sehr viel Geld auch in Bildung investieren, damit die Kinder, die nachkommen, die in solchen migrantischen Familien aufwachsen, dass die auch gescheite Geschichtsbildung mitbekommen. Weil wo wir uns ja praktisch, oder als ich in der Schule war, da konnten wir es alle nicht mehr hören, gebe ich zu, mit dem Nationalsozialismus, weil wir das 5-mal in jedem Fach irgendwie durchgenommen haben. Dadurch ist es auch sehr verinnerlicht und ich glaube, das ist auch mittlerweile, sage ich, das war auch gut so. Aber was jetzt nachkommt als Generation, da ist es, die haben das nicht in der Familie mitbekommen oder so, oder haben keine eigene Familiengeschichte, sondern haben teilweise eher einen Hass auf Juden oder kennen das einfach gar, die wissen gar nicht, was in Deutschland passiert ist oder feiern
aber
das
viele Deutsche
teilweise.
Wissen es auch nicht. 40% aller Schüler und Schülerinnen, die Schulen verlassen, wissen nicht mal, was Auschwitz ist. Und ehrlich gesagt, jeder, der eine Partei wählt, deren Ehrenvorsitzender vom Vogelschiss der Geschichte spricht, da habe ich natürlich Sorgen von denen, die aus arabischen totalitären Ländern mit dem Hass auf Juden hergekommen sind. Aber ich habe schon genug, die mich hier hassen und anscheinend Hitler auch anders sehen als der Geschichtsunterricht, wie Sie sagen, erfolgreich eine neue Identität und Betrachtung geschafft hat. Herr Zick, kann es sein, dass wir uns etwas vormachen seit Jahrzehnten?
Ja, also ich betreibe hier auch vor. Also ich kann das so sagen und ich nehme das ja ernst. Mit welchem Recht nehme ich an, dass Menschen, die aus bestimmten, was weiß ich, Regionen kommen und so aufgewachsen sind in der Schule mit so einem Israel-Bild und so weiter, wenn ich Menschen zu uns einlade und die kommen aus dem Libanon oder wo auch immer her, dann muss ich den Raum schaffen und muss die Möglichkeit geben, genau diesen Antisemitismus zu bearbeiten. Das muss mir in der Demokratie extrem viel wert sein. Wie ich den Kindern was beibringe und so weiter.
Haben wir noch das Geld und die Zeit und die Mittel, um das zu leisten?
Naja, aber das Geld und die Zeit und die Mittel, das muss es uns wert sein, weil die Demokratie hängt davon ab. Diese Demokratie hängt davon ab, dass die Würde von allen vier, die hier vorne sitzen und all den Menschen, die da sitzen, keiner von uns muss sich um die Würde selbst kümmern. Es muss die Gesellschaft sich um diese Würde kümmern. Das heißt, ein Prozess der Integration und Inklusion, wenn ich den ernst nehme und sage, du kannst Teil dieser Gesellschaft sein, muss ich mich aufmachen und muss alles dafür tun, dass die Menschen die Gelegenheit haben, ihre Menschenfeindlichkeit abzugeben. Das muss uns etwas wert sein. Das gehört ein Gewaltschutz zu. Wenn wir sagen, dass Antisemitismus mit unseren Grundwerten und Normen nicht vereinbar ist, dann müssen wir für jede Situation in dieser Gesellschaft einen Schutz haben.
Diese Integration in die Demokratie muss ich doch bei den jungen AfDlern genauso leisten wie bei den radikalisierten jungen Linken. Was eingeworfen, das will ich aufgreifen. Haben wir noch genug Geld und Zeit? Also wir haben, soweit ich weiß, immer genug Geld gehabt, wenn wir es wollten. Die Frage ist die Zeit. Und die Frage ist, wie entscheidet Politik, mit Geld umzugehen?
Mhm. Und wie gut läuft die Wirtschaft? Nicht so gut gerade.
Ja, aber als die Wirtschaft explodierte, kann ich nicht behaupten, dass Demokratieförderung und der Kampf gegen Antisemitismus eine Priorität der deutschen Politik war.
Aber ich
also das
sagen,
immer wieder auf das Geld zu schieben.
Wir hatten ja
prosperierende Phasen.
Ich weiß, aber ich würde sagen, wirtschaftliche Entwicklung hat wirklich sehr viel zu tun mit Extremismus. Also jetzt, wenn wir schon die ganze Zeit über AfD geredet haben.
Nein, wir bleiben bei
ihrer
Bildung. Nicht,
aber es würde so viel bereinigen,
Geld,
weil die Leute es gut geht
Geld
und weil keine Verteilungskonferenz da
sind. Sie haben gesagt, Geld und Zeit.
Ja.
Gab es genug Geld in ein paar Jahren? In Deutschland gab es doch, glaube ich, auch
so. Ja, in den letzten Jahren war eine gute wirtschaftliche Entwicklung.
Tja, haben Sie das Gefühl gehabt, dass da der Kampf gegen
Deswegen konnte es sich leisten, auch viele Flüchtlinge aufzunehmen.
Ich rede nicht von Flüchtlingen,
aber
ich
zum Beispiel
rede
als
von
Thema.
Der Erziehung zur Demokratie, die ja nicht nur bei Flüchtlingen scheinbar notwendig ist, sondern bei Millionen Menschen, die eine Nostalgie nach einem Früher haben, wo die Würde einiger Menschen antastbar ist.
Aber wo erzieht man? Also das Einzige, wo du die Leute ein wenig... Also, die Schulen sind der einzige Ort, wo man einwirken kann
aber
auf Menschen.
Alle Schulen,
danach Erwachsenenbildung, das kann man vergessen.
Ich will da mal zwischengehen. Wenn ich denn hier bin in diesem Land und ich sehe, ach, der Antisemitismus, die Queerfeindlichkeit, die Muslimfeindlichkeit, die reden auch eigentlich in den Medien nur, wer ist höher wert, wer ist weniger wert. Das heißt, die Menschen sehen, dass es hier Kämpfe gibt, um wer ist das größere oder das kleinere Opfer, diese Opferkämpfe. Und hier gibt es die Identitätspolitik, dann verschärfen wir das. Und das ist der Anteil unserer Verantwortung. Können wir tatsächlich mit Fug und Recht vermitteln, wenn du nach Deutschland kommst, hier hat Antisemitismus keinen Raum?
Also wir wollen ja integrieren. Und zur Integration sagen Sie, dazu gehört, dass auch Menschen, die hierher kommen, die Menschenwürde respektieren von Frauen, von wen auch immer, aber auch von Juden und Jüdinnen. Und es ist unstreitig, da gibt es ein neues Problem. Aber ich habe gelernt, bevor ich jemanden sage, was er zu tun hat, muss ich mindestens das, was ich von ihm verlange oder von ihr verlange, selbst leisten. Wenn aber in unserem Land, und zwar seit Jahrzehnten, der Judenhass von Deutschen und mittlerweile von einer, in Anführungsstrichen, ich muss sagen, erfolgreichen Partei getriggert wird, Schuldkult, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Wie viel Kraft hat dann eine Gesellschaft, Leuten, die kommen, das zu vermitteln? Und da will ich auch Sie ganz konkret fragen. Also Südthüringen, kennen Sie das Dorf Brattendorf? In Brattendorf gibt es ein Ausflugslokal. Die Speisekarte ist mit eisernen Kreuzen dekoriert. Die Preise vieler Gerichte enden auf 88,88. Für die es nicht wissen, Heil Hitler. Dies wird in diesen neonazistischen Kreisen gesehen. Der Gastwirt, Autor des Kochbuchs, die 88 besten Fleischgerichte, plant jetzt auf dem Spielplatz sogar einen Wehrmachtspanzer aufzustellen. Und nichts passiert. Wie ist denn die Glaubwürdigkeit einer Gesellschaft, die das einerseits hinnimmt, jedenfalls nicht offensiv was tut, aber anderen vorschreiben will, dass sie das nicht auch tun dürfen?
Kann auch nicht sein, dass wir eine perfekte Gesellschaft hier, also wir, die schon da sind, keinen Antisemitismus, keinen Frauenhass, keinen Schulenhass, dass wir das erst leisten müssen, bis diejenigen, die zu uns kommen, sich auch an diese Werte anpassen müssen. Ich glaube, wir haben alle das Ziel und es sollte das Ideal sein, dass wir all diese Dinge, die ich genannt habe, dass es auf Null runtergeht, dass es nicht mehr messbar ist und dass sich hier alle Juden, alle Frauen, alle Schwulen, alle, die sich auch irgendwie als queer definieren, hier wohlfühlen. Ich finde, man muss auch Ansprüche und Forderungen haben an die Leute, die kommen.
Auch an die Protestwähler, die hier sind.
Ja, natürlich.
Sind das also, Protestwähler oder sind das Wähler, die wie extremistische Islamisten überzeugt sind, dass Frauen keine Rechte haben sollen?
Also wir müssen Antisemitismus mit allen Mitteln überall dort bekämpfen, wo er sich zeigt und er hat ganz viele Ausprägungen.
Ja, da haben wir aber Jahrzehnte viel nicht bekämpft.
Ich würde mal Folgendes sagen, ich habe auch, mittlerweile bin ich der Auffassung, wir waren zu tolerant, gerade auch in migrantischen Milieus. Und da reden wir nicht nur über Geflüchtete der letzten Jahre, sondern zweite, dritte Generation, dass wir da einfach das nicht mit der Konsequenz, sage ich mal, dem entgegengetreten sind, was da zutage getreten ist an Antisemitismus.
Warum nicht?
Das ist eine gute Frage. Man hat gedacht, das Thema löst sich auf, indem, sage ich mal, Demokratie immer stärker auch von Migrantinnen und Migranten als das angesehen wird, was uns alle verbindet.
Wie konnte man das glauben, wenn man über Jahrzehnte gemerkt hat, dass in der deutschen Bevölkerung sich das nicht einstellt?
Ich sage ja, wir waren zu tolerant an gewissen Stellen.
Waren wir von einer falschen Annahme permanent in unserem Land begleitet? Wir als Deutschen haben gelernt und wer zu uns kommt, kann genauso lernen. Dabei haben ein Teil der Deutschen nicht gelernt, und zwar generationsübergreifend, Frau Hus.
Ja, aber ich finde schon, dass wir in den Schulen oder so, wie ich jetzt unsere Gesellschaft die letzten Jahre wahrgenommen habe, oder sagen wir, als ich noch Jugendlich, Teenager war, als es noch keine AfD gab und auch keine Zuwanderung ab 2015, dass wir schon, dass das Fundament, worauf wir ja unseren Staat basieren, dass es schon demokratische Menschen sind oder demokratisch denkende Menschen.
Und warum demonstrieren dann die demokratisch denkenden Menschen nicht, wenn Tod den Juden und da übrigens von Migranten vorwiegend gerufen wird, auf die Straße und sagen, Tod den Juden, also eines Menschen, der Jude ist, ist in meinem Land etwas, wogegen ich mich aktiv stelle. Dann würde ich dann die Frage gerne stellen, wenn Sie sagen, wir sind schon demokratisch. Was bedeutet das dann?
Ja, also ich glaube natürlich, es gibt immer Fälle, die so nie passieren sollten. Also wir sehen es ja an den Zahlen von politisch motivierter Kriminalität zum Beispiel, wie viele Angriffe es von links, von rechts zum Beispiel gibt, oder auch die Zahlen, die von RIAS immer gemeldet werden, was die judenfeindlichen Straftaten angeht, oder die auch teilweise unter der Strafbarkeitsgrenze gemessen wird, wo auch schon zeigt, wie viel da offenbar in der Gesellschaft noch da ist. Aber ich glaube schon, dass unsere Demokratie die letzten Jahrzehnte nur deswegen funktioniert hat, weil wir jetzt nicht die größten Autokraten in uns drin sind. Und ich würde auch sagen, dass selbst, ja, jetzt muss ich mal ein paar von den AfD-Wählern verteidigen, dass selbst Leute, die AfD wählen, nicht unbedingt immer ein autoritäres Denken
haben. Aber Sie wissen, dass Sie mit Ihrer Stimme Macht genau dem geben.
Ich glaube, dass es vielen auch bewusst ist, aber es ist die letzte Hoffnung, dass die endlich mal was anders machen. Weil, ja, ich weiß, da werden wir jetzt auch wieder viele widersprechen, aber ich glaube, dass bei vielen einfach der Gedanke ist, wir hatten die letzten Jahre Regierungen in den unterschiedlichsten Konstellationen, aber jeder hat mit jedem regiert, weil es anders nicht mehr ging, mehrheitsmäßig. Und jetzt ist wieder die CDU mit der SPD dran. Friedrich Merz hat versprochen, es wird einen Politikwechsel geben. Davon hat man bislang nicht so viel gemerkt, außer beim Thema Migration hat man ein bisschen mehr gemacht. Und das ist der Frust, der bei den Menschen wächst, ist eigentlich deswegen, weil sie wieder eine Opposition haben. Eigentlich wollen sie, das ist meine These, sie wollen wieder eine glaubwürdige Opposition haben, und das repräsentiert gerade eben nur die AfD.
Herr
ständig gefragt, ja. Aber darf nie antworten.
Ja,
jetzt möchte ich
deswegen habe ich gesagt, jetzt ist Herr Mayer dran.
So, tatsächlich glaube ich, was in der Politik gefehlt hat, was Sie angesprochen haben auch, dass es da Orientierung und Klarheit gibt, bis hin, dass auch tatsächlich Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, sich antisemitisch äußern, dass die das Land wieder verlassen müssen. Das ist eine Konsequenz, die hätten wir noch deutlicher
zeigen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Das ist eine Selbstverständlichkeit, und das hat so nicht in der Art und Weise stattgefunden. Und das ist ein Problem, und da müssen wir auch selbstkritisch miteinander umgehen. Sie haben mich zu dem Neonazi gefragt in Südthüringen. Der hat es mit mir schon ordentlich zu tun bekommen, möchte ich mal sagen. Aber das Problem ist nicht gelöst, weil er natürlich in der Bevölkerung auch auf Zustimmung stößt. Er hat als Landrat kandidiert und hat 30% der Stimmen geholt, obwohl jeder weiß, dass es ein Neonazi ist. Das heißt, wir müssen uns vor Augen halten, dass in der Gesellschaft etwas richtig schiefgelaufen ist. Vielleicht was? Auch und gerade in Ostdeutschland, aber nicht
was
nur.
Was ist schiefgelaufen und seit wann?
Ich will nur sagen, dass dieser Mann sehr viel Repression von meiner Seite schon erlebt hat. Der wurde aus seinem ersten Gasthaus vertrieben. Seine Rechtsrockkonzerte haben wir durch eine harte Politik unmöglich gemacht, wo 5.000, 6.000 Neonazis zusammengekommen sind. Der Rechtsstaat ist nicht wehrlos. Aber er hat natürlich, muss sich an die Regeln des Rechtsstaates halten, und das wird eine Herausforderung bleiben. Bitte nicht auf diesen Einzelfall reduzieren. Wir haben geglaubt, Demokratie ist quasi immer da.
Nein, haben Sie geglaubt, die Rechtsextremisten sind weg?
Nein.
Oder was?
Aber wir haben immer geglaubt, unsere Demokratie ist so stabil, die wird nichts aber aus den Angeln.
Wie konnten Sie das glauben?
Und diese Erfahrung müssen wir jetzt natürlich leidvoll machen, dass es jetzt unsere Aufgabe ist als Demokratinnen und Demokraten. Wissen Sie, warum Weimar gescheitert ist?
Ich weiß es.
Weil es zu wenige Demokratinnen und Demokraten gibt.
Wissen Sie, warum die Bundesrepublik scheitern könnte?
Ja, wieder genau an demselben.
Ich könnte jetzt sagen, was nie stattgefunden hat, ist ein Zukunftsmodell für diese Demokratie zu malen. Und wenn wir in einer solchen Diskussion mit dem Thema Migration und Kriminalität beginnen und am Ende reden wir wieder über Migration, das heißt über die Frage, wer hier nicht hingehört und dann wird alles besser, das ist die Bigotterie. Die Menschen auch sehen. Demokratie hat nur eins und das ist die individuelle Verantwortung. Die kann ich niemandem nehmen und die schreibe ich zu und die muss ich von anderen verlangen. Und das nicht zu verlangen und weiter zu versicherlichen und weiter darauf zu bauen, dass dann irgendwie ja schon wir so eine Nation sind und dass wir nur eine Identität finden müssen und dann halten wir alle zusammen. Die Daten zeigen, dass wenn die Deutschen von Zusammenhalt reden, dann meinen sie immer den Zusammenhalt der wenigen und das funktioniert nicht. Das heißt, es muss irgendwie eine andere Form, ein anderes Szenario her, sonst bewahrheitet sich das, dass sie in 8 Jahren weg ist oder wir sie so nennen, aber eigentlich alle nur noch in Angst leben, weil alles nur noch kontrolliert wird, weil jede Bewegung kontrolliert wird. Wir haben uns was schön geredet, aber es ist zu viel Bigotterie da. Es ist zu viel Bigotterie.
Fühlen Sie sich davon angesprochen?
Ja, also was ich noch einwerfen wollte, ist, wenn man auch in die Geschichte schaut, nicht nur die Nazis selber waren das Problem, sondern die mitgelaufen sind.
Genau.
Und ich glaube, wenn wir darauf achten, dass wir keine Gesellschaft werden aus Mitläufern, dann können wir dagegenhalten.
So, ich finde, das ist nachdenkenswert, nicht mitzulaufen, nicht gleichgültig zu sein und nicht opportunistisch. Wäre es so gewesen, wären wir wahrscheinlich nicht an dem kritischen Punkt, an dem wir heute sind. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.